Hallo, liebe Community da draußen. Ich freue mich, euch heute wieder mal einen Spitzenfrauen-Podcast präsentieren zu dürfen. Diesmal mit der Ärztin und Gründerin Dr. Anne Latz. Ihr werdet es gleich merken, Anne und ich hatten gleich mehrere Themengebiete, bei denen es Klick gemacht hat. Digitalisierung, Diversity und mentale Gesundheit beispielsweise. Und weil dafür ein Podcast nicht ausreicht, haben wir uns gleich für später verabredet. Fortsetzung folgt also. Gründerinnen sind nicht nur akzeptiert, sogar gewünscht. Diversity wird in Startups bei den Investoren mittlerweile großgeschrieben. Verschiedene Perspektiven sind wichtig, um Innovationen ins Gesundheitswesen zu bringen, meint Dr. Anne Latz. Latz, vom Herzen her Medizinerin, aber auch Unternehmerin, hat gemeinsam mit zwei weiteren Kennern der Szene Hello Insight gegründet. Mithilfe eines Patches und der App können Userinnen beispielsweise dauerhaft ihren Blutzuckerwert messen. Damit fordert Latz nicht nur das traditionelle Gesundheitswesen heraus, sondern auch die Patientinnen selbst. Am Anfang gab es sehr viel Ablehnung, vor allem auch aus der Ärztinnenschaft. Doch mittlerweile haben viele Kolleginnen begriffen, dass Digitalisierung die konservative Medizin gut unterstützen kann, sagt Anne Latz. Es klingt immer so schön, dass die Menschen die HerrInnen ihrer Daten sein müssen, doch wir müssen sie überhaupt erst einmal dazu befähigen, mit diesen Daten auch etwas zu machen, sagt sie. Datenkompetenz und Gesundheitskompetenz müssten erst einmal erlernt werden, so Latz. Dann könnten Menschen sich auch selbst um Prävention kümmern. Mit kleinen Lifehacks und Tipps gibt Hello Insight, so sagt es ja auch schon der Name, Einblick in die eigene Gesundheit. Und Anne hat dann auch gleich ein paar Tipps am Ende für euch alle bereit. Vom Wassertrinken nach dem Aufstehen, sie nennen das Take Your Internal Shower, über gesunde Ernährung, Stichwort Eat the Rainbow, bis hin zur mentalen Gesundheit, Nutritional Psychiatry und dem Gesetz der kleinen Schritte. So, wir rollen jetzt also die geistige Yogamatte mit Dr. Anne Latz von Hello Insight aus. Viel Freude dabei!
Mein Name ist Dr. Anne Latz. Ich bin Ärztin und Unternehmerin, habe vielleicht für eine Ärztin einen etwas ungewöhnlicheren Werdegang, ein paar Stationen gemacht, von der klassischen Patientenversorgung in den Bereich Startups und digitale Edukation, also Medizin früh gekommen, dann nochmal fürs Ministerium im Bereich Prävention gearbeitet und bin jetzt selber Gründerin seit über 2 Jahren im Bereich Prävention, wo wir eben versuchen, mit Technologie den Menschen den eigenen Körper wieder näher zu bringen.
Okay, und jetzt kannst du uns gleich mal die Technologie erklären, weil ich habe schon viel davon gehört. Ich habe selber noch nicht getestet, aber ich finde es faszinierend, was ich bisher gehört habe und würde es auch mal gerne testen.
Ja, es ist wirklich total spannend. Wir nutzen da den CGM Continuous Glucose Monitor, ein kontinuierliches Glukosemessgerät. Das ist eine Technologie, die aus dem Bereich der Diabetesversorgung kommt. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen, dieser kleine weiße runde Chip, der auf dem Oberarm von manchen Menschen sich befindet. Mhm. Ich sehe das zum Beispiel andauernd jetzt. Das ist ja wie immer, wenn man irgendwie auf was geschult ist mit dem Auge, begegnet einem das häufig. Das ist ein Sensor, der wirklich in Echtzeit 24/7, also rund um die Uhr, deinen Blutzuckerspiegel misst. Und Blutzuckerspiegel kann man sagen, okay, das interessiert mich als gesunde Person ja eigentlich nicht. Das ist genau der Punkt. Der Blutzuckerspiegel ist auch für gesunde Menschen extrem spannend. Er gibt uns erstmal direkt Feedback, wie unser Energielevel ist, wie wir vielleicht auch dazu kommen, dass wir, wenn wir so eine Blutzuckerachterbahnfahrt machen, Heißhungerattacken haben, irgendwie einfach nicht verstehen, wie die Ernährung auf uns wirkt. Also dieser sehr personalisierte Ansatz. Und natürlich auch langfristig ist der Blutzuckerspiegel relevant, um eben Erkrankungen wie Übergewicht, Insulinresistenz und Diabetes und auch weiteren Erkrankungen vorzubeugen.
Jetzt kommst du ja, du bist selbst Medizinerin. Wie kommt man denn auf sowas? Also hast du irgendwann mal nachts irgendwie eine göttliche Eingebung gehabt oder warum hat dich das so fasziniert?
Ja, tatsächlich, das Glück, ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern mit 3 Mitgründern, die alle auch nicht Mediziner sind. Einer aus dem technologischen Bereich, einer aus dem mehr Fitnessbereich bei Runtastic und Adidas lange gewesen, der andere eben schon mehrfacher Gründer und hat Unternehmen mehrfach schon gebaut in Europa. Und die 3 Jungs sind das, haben das Thema sich schon angeschaut, und zwar einfach die Technologie. Und wir nehmen ja auch eine bestehende Technologie, die auf dem Markt ist, und haben aber wirklich gesagt, okay, wir müssen die irgendwie verfügbarer, nutzbarer, zugänglicher machen. Also wirklich nicht nur Daten darstellen, sondern die auch richtig, ja, mit Tipps versehen, ganz personalisiert auswerten. Und als die Jungs diese Technologie entdeckt hatten und wir kannten uns schon vorher und haben über das Startup-Umfeld und die digitale Medizin da ein paar Schnittstellen gehabt, und ich mir das erste Mal angeschaut habe, war ich auch höchst beeindruckt, weil wenn man das selber trägt, ich habe selten einen Marker gehabt, das ist ja was ganz anderes als eine Blutabnahme. Du hast einfach diesen Sensor dran und in Echtzeit kannst du korrelieren, was du gegessen hast, aber auch wie Bewegung es beeinflusst, was Stress macht. Und so haben wir dann tatsächlich über eine lange Zeit, 1,5 Jahre, an diesem Thema gearbeitet, erste Tests gemacht mit Alpha-Testern, eben gesunden Menschen, das ist ja das Neue daran, um zu gucken, okay, was findet man da raus, was kann man den Leuten irgendwie da bereitstellen, und haben dann eben, wir bauen das alles in Programmen in unserer App, das heißt, um die Leute auch wirklich an die Hand zu nehmen mit den Daten, und haben dann eben nochmal gemerkt, dass ein Feld ganz besonders wichtig und spannend ist nämlich das Thema Frauengesundheit. Da haben wir eben nochmal einen besonderen Fokus drauf, weil wenn wir über Personalisierung in der Medizin oder Prävention sprechen, dann sollten wir natürlich auch mal unterscheiden, dass der weibliche Körper doch nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Und sei es entlang der Lebensspanne, durch die verschiedenen Lebensphasen, von jetzt Pubertät, dann im Monatszyklus, eventuell Schwangerschaft und eben bis in die Menopause. Da verändert sich ja viel mehr. Plus eben natürlich bei Frauen im Zyklus verändert sich der Körper fast jeden Monat kontinuierlich. Und das nehmen wir nochmal besonders mit auf in unserer Fokussierung, um eben da auch nochmal wirklich Menschen und vor allem den Frauen zu helfen, die Muster, die der Körper so aufweist, auch wirklich zu verstehen und nutzen zu können, um sich besser zu fühlen.
Das heißt, was könnt ihr konkret, kannst du mal so ein Beispiel nennen?
Genau, also wir haben jetzt ein Programm, das nennt sich Hello Hormones. Da haben wir einfach den Zyklus nochmal, die Zyklusphasen nochmal als sozusagen strukturierendes Merkmal genommen für dieses Programm, dass die Menschen eben nicht nur den Blutzucker messen, sondern eben auch den in Assoziation setzen, welcher Phase ihres Zyklus sie sind. Konkretes Beispiel, zweite Zyklushälfte nach dem Eisprung hat man höheren Energiebedarf. Viele kennen auch das PMS, das prämenstruelle Syndrom, wo sie wirklich Heißhunger haben, diverse Beschwerden von Bauchschmerzen, vielleicht auch ein bisschen Angespanntheit etc. Und das sind viele Mechanismen, die dem zugrunde liegen, auch kleine Entzündungsprozesse etc. Aber genau in dem Punkt können wir eben reingehen und sagen, okay, es ist völlig normal, dass du jetzt zum Beispiel einen Heißhunger hast, weil du ganz anders auf dein Frühstück, das du immer jeden Tag gleich isst, reagierst. Und das siehst du dann in den Daten. Und wir empfehlen dir, diese kleine Veränderung zu machen, beispielsweise mehr Proteine und Fette hinzuzunehmen zu deinem Müsli, das du isst. Und das kannst du dann rausfinden für dich, ganz personalisiert, weil das ist halt auch total spannend. Wir beide könnten jetzt einen Apfel essen und würden unterschiedlich mit unserem Blutzucker reagieren.
Ja, klar, natürlich. Also hätte ich mal eure Anwendung gehabt in dieser Phase. Aber vielleicht habt ihr ja auch was für die Zielgruppe derjenigen, die in der Prämeno- oder Menopause sind, weil das ist ja auch super spannend. Das ist ja noch so wenig erforscht, noch viel weniger als beispielsweise PMS.
Ja, total. Also das ist tatsächlich auch das nächste Programm, das in der Pipeline ist.
Sehr gut, also da können wir uns nochmal unterhalten, weil wir haben gerade...
ist total unterforscht. Ich meine generell ja Frauengesundheit. Ich meine, jeder spricht vom Gender Research Gap, also der Forschungslücke im Bereich der vor allem eben frauenbezogenen Forschung bei Medikamentenstudien etc. Und das ist natürlich was wir jetzt auch mit beitragen wollen und können. Und gerade der Bereich Menopause, da passiert ja ganz jetzt mega, mega viel, zumindest in meiner Bubble und in meinem Umfeld, wo man merkt, viele Gründerinnen vor allem bieten da was. Aber das ist auch ein Bereich, der so viel Aufmerksamkeit, wo man auch so viel tun kann, wenn man eben einmal versteht, in welcher Phase ist man da eigentlich.
Sehr spannend. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal, weil wir gerade als Coaches ein Programm dafür vorbereiten, weil auch da ist es ein Riesenthema. Es ist ja nicht nur, da tut sich ja nicht nur hormonell was, sondern da tut sich ja auch, ich sag mal, in der Außenwirkung was, in dem, welche Lebensphase man gerade hat. Die Kinder sind aus dem Haus, du hast andere Lebensaufgaben und wenn man da vielleicht ein gemeinsames Programm starten könnte, komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Sehr klasse.
Sehr, sehr gerne.
Ja, cool. Toll, dass ihr euch um das Thema Frauengesundheit kümmert. Aber jetzt hast du vorhin, wollte ich mal einen anderen Aspekt nochmal kurz beleuchten. Du hast gesagt, als ich dann mit den Jungs zusammenkam oder als ich mich mit den Jungs getroffen habe. Wie ist denn es bei euch? Hol mich da oder hol uns da mal rein. Wie funktioniert das, wenn man gemeinsam so ein Startup gründet? Sind Frauen akzeptiert? Ich meine, wir wissen ja, es gibt viel zu wenige Gründerinnen und Startup-Geschäftsführerinnen.
Ja, total. Das ist eine super spannende Frage. Die kann man natürlich jetzt von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass Frauen nicht nur akzeptiert sind, sondern Frauen sogar gewollt, gewünscht sind. Sei es von Investorengesprächen angefangen, wo Diversity, und da ist ja wohl in der Frau im Team das Mindestmaß an Diversity abgefragt wird, bis hin natürlich auch, wenn du ein Thema gehst, das irgendwie frauenlastig ist, das wäre ja auch irgendwie nicht sinnvoll, wenn da drei Männer eine Menopause-Lösung machen. Mhm. Und in der Zusammenarbeit im Team, denke ich, ist es auch wichtig, dass man halt ein diverses Gründerteam hat, um einfach auch, wir haben auch sonst ein sehr, ja, eigentlich ausbalanciertes sonstiges Team. Auch da ist es wichtig, dass man Ansprechpersonen hat, dass eben da auch eine Frau ist, die vielleicht einfach einen anderen Führungsstil hat. Weil das, würde ich sagen, unterscheidet sich halt schon sehr. Klar ist das natürlich immer noch eine Persönlichkeitseigenschaft, aber eine gewisse Emotionalität, Empathie, alles, was uns Frauen ja auch immer zugeschrieben wird, kann ich halt bei uns auch so beobachten. Also, dass ich das dann eher verkörpere. Mhm. Und ja, wir haben dadurch einfach die Stärken sehr gut aufteilen und das auch ergänzen. Was nicht heißt, dass immer alles irgendwie Sonnenschein und Blumenwiese ist, sondern wir haben da auch sehr unterschiedliche Meinungen. Und das ist aber auch gerade das, ja, wo es ganz wichtig ist, eben verschiedene Perspektiven reinzunehmen. Also ich kriege einfach sehr mit, dass es sehr gewünscht ist, Gründerinnen in den Teams zu haben. Was ich halt schwierig finde, ist natürlich, einfach nur eine Frau reinzunehmen, um eine Frau zu haben. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und das ist ja auch nicht im Sinne von einer qualitativen Zusammenarbeit, weil dann ist man immer so die Frau.
Ja, genau. Aber jetzt hast du ja genug Kompetenzen, dass man dich mit Sicherheit nicht nur deswegen holt, weil du eine Frau bist. Bist du vom Herzen her denn noch Medizinerin oder bist du Unternehmerin? Wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
Das ist auch eine super schöne Frage. Da habe ich schon viel drüber reflektiert und ich stelle mich immer als Ärztin zuerst vor. Mhm. Ich habe immer wieder zwischendurch und werde es auch dieses Jahr nochmal tun, klinisch gearbeitet. Ich werde immer wieder da den Bezug zu haben. Das ist einmal wichtig, nicht nur, weil ich denke, dass das Ärztliche sehr in der Patientenversorgung weiterhin liegt und dass man da auch irgendwie in Anführungszeichen Inspiration und Nähe zu wirklichen Problemen bekommt, sondern weil das auch für mich so sehr identitätsstiftend ist und eine sehr starke Prägung. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, liegt es daran, dass man es einfach 6 Jahre studiert, dass man so wahnsinnige Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens mitbekommt, dass man so nah dran ist, dass es einfach ganz schwer ist, dieses Profil einer Ärztin irgendwie gehen zu lassen. Also für mich ist das sicherlich immer das Erste. Ich finde aber gerade Unternehmertum ist was, was sich jetzt so schön vereinbaren lässt mit wirklicher Tätigkeit. Man kann ja unternehmerisch sein, wenn man in der Uniklinik arbeitet und Forschung macht und da seine Projekte leitet. Man kann unternehmerisch sein, indem man irgendwie in seiner Freizeit Gruppen aufstellt etc. Also ich glaube, das ist eine coole Kombi, um wirklich Veränderung schaffen zu wollen. Weil das ist natürlich das, was uns im Sinne von mich und viele andere Ärzte und Ärzte ein bisschen frustriert. Wenn du in Anführungszeichen nur in der Patientenversorgung bist, dann bist du oft sehr wirksam im 1:1 und das ist sehr, sehr zufriedenstellend im besten Fall. Aber dieses böse Wort Skalierbarkeit kommt da halt nicht so sehr ins Spiel. Ne? Und dass man sein Wissen nochmal multipliziert und da ist natürlich diese Technologie, dieses Unternehmertum, Innovation, ein super cooler Hebel in Verbindung mit Forschung auch.
Ja, und ihr, du arbeitest ja in einem Bereich, wo man schon sagen kann, das ist disruptiv, das ist nicht entgegen, aber das fordert ja auch wirklich dieses traditionelle Gesundheitswesen heraus und das auch zu Recht. Wir brauchen ja genau solche Unternehmerinnen und überhaupt Startups wie euch, um mal ein bisschen das alte Gesundheitswesen wachzurütteln. Wie erlebst du das, diese Spannung zwischen da sind die Kassen, da ist die Ärzteschaft, da sind diese sehr Gremien- und selbstverwaltungsverbundenen Organisationen und euch, sage ich mal, die ganz anders an das Thema Gesundheit rangehen?
Ja, es ist eine super spannende Zeit. Ich glaube, mittlerweile sind wir eher in so einem konstruktiv nach vorne Modus tatsächlich. Entweder ich bin jetzt mittlerweile abgehärtet und abgeklärt oder es hat sich wirklich was getan. Ich bin ja jetzt schon irgendwie das vierte Jahr in Folge sehr stark in der Pandemie dann nochmal noch intensiver in diesem Bereich digitale Medizin. Und da war ja dieser Bereich wirklich riesig. Und ist ja auch mehr oder weniger geblieben. Ich habe es am Anfang sehr stark so empfunden, dass es sehr, sehr, sehr viel Widerstand gab von der Ärzteschaft. Wirklich extreme Ablehnung, extreme negative Emotionen. Viele, und das ist nicht nur die jungen Ärzte, haben jetzt verstanden, okay, ich möchte es mitgestalten, was in Zukunft passiert. Ich habe doch das Expertenwissen, ich habe die Erfahrung. Lass mich doch jetzt da reinbringen, wo es auch weiter überlebt, wie ich auch dann wirklich das nutzen kann für Innovation. Also da habe ich tolle Beispiele erlebt. Und was jetzt so andere Stakeholder angeht, wie jetzt Kassen beispielsweise, klar, das ist immer ein höchst komplexes Gefüge und es waren natürlich jetzt auch nicht die besten Jahre für die Kassen, wenn die jetzt auf ihre Ausgaben geschaut haben. Aber auch hier sehe ich langsam, aber sicher das, was wir uns schon lange wünschen, nämlich das Thema Prävention da auch wieder mehr in den Vordergrund rückt. Und das ist natürlich das, was bei den Innovationsprojekten sehr häufig passiert, dass man halt sagt, okay, man hat eher so eine Nähe zum Bereich, ja, Wellness, Lifestyle, ja. Prävention und versucht da irgendwie voranzugehen. Und da müssen wir einfach von verschiedenen Seiten schießen, weil die Ärzte allein kriegen das nicht umgesetzt. Kassen können es intensivieren, Firmen müssen es irgendwie konsumentenfreundlich ermöglichen. Ne? Damit sage ich bewusst Konsumenten und Konsumentinnen, nicht nur Patientinnen. Also ich finde, es tut sich viel. Nichtsdestotrotz, manchmal gucke ich auch, lese ich nochmal Berichte und Zusammenfassungen von irgendwelchen Beratungen und denke so, boah, das ist doch alles jetzt hier nichts Neues, diese Bestandsaufnahme. Das ist doch wirklich vom Tempo hinterm Mond. Ja. Und wir haben halt eine Umsetzungsstärke im Gesundheitswesen, die ist natürlich eher unterirdisch, wenn wir jetzt auch auf, sag ich mal, unsere Lieblingsthemen, EPA, E-Rezept etc. schauen. Das ist natürlich was, das macht nicht Spaß, das zu beobachten. Da könnte es ein bisschen schneller langsam mal gehen.
Das ist richtig. Ich bin auch ja jemand, der aus dieser Innovationsszene kommt im Gesundheitswesen und auch immer einen Finger in die Wunde legt bei den Themen, die nicht funktionieren. Und man sieht halt, ja, es bewegt sich was im Gesundheitswesen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass nicht ganz viele bereit sind, auch aus den Organisationen heraus was zu verändern. Doch ich glaube halt ganz oft, dass die schon sehr gefangen sind in dem Thema Finanzierung, Beitragssatz, Stabilität und, und. Und ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Prävention, aber auch Prävention im Sinne von eigenverantwortlicher Prävention. Mhm. Das spielt ja eine immer größere Rolle. Wie stark oder was erlebst du? Weil mein Erleben ist, wir müssen die Menschen, glaube ich, noch viel mehr befähigen, selbst über das Thema Gesundheit nachzudenken und selbst steuern, selbstwirksam einzugreifen. Weil ich glaube, da liegt noch ein Riesenpotenzial drin.
Ja, total. Da sprichst du mir auf jeden Fall auf der Seele. Es klingt natürlich immer so schön, ne? Wir Menschen müssen irgendwie Herr und Herrin ihrer Daten sein, müssen irgendwie den Körper bestmöglich verstehen. All das, was ich ja auch am Anfang gesagt habe. Nur wir müssen natürlich das auch ermöglichen. Und ich sage immer, Gesundheit muss halt auch Spaß machen. Du musst halt Lust darauf haben. Und es muss nicht noch eine weitere Bürde sein, sondern im Idealfall verstehst du dich und deine Kompetenzen und deinen Körper und vielleicht auch mögliche Einschränkungen so gut, dass du halt wirklich dich selbst gut managen kannst. Und da helfen uns Daten, da hilft uns Technologie. Das sage ich immer, das ist wie so eine Toolbox, diese ganzen Wearables und so weiter, weil alle immer, oh, jetzt werden wir zum Cyborg. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, sich selber irgendwie zu unterstützen, zu helfen, seine Schritte zu machen, sein Wasser zu trinken, so die ganz, ganz basalen Dinge. Und dann ist der nächste Schritt natürlich alles, was wir so Datenkompetenz, Gesundheitskompetenz nennen. Das müssen wir aber auch, Datenkompetenz muss ja genauso von den Ärztinnen erstmal gelernt werden oder musste. Mhm. Und das müssen wir dann auch rüberbringen. Und mein Wunsch wäre auch, dass alles viel dezentraler laufen kann, ne? Dass wir viel präventiver handeln und weniger erst zum Arzt, zur Ärztin gehen, wenn es überhaupt eine Vorsorgeuntersuchung ist oder wenn irgendwas da ist. Und ich glaube, das kann halt super gut funktionieren durch die ganzen, den Zeitgeist, durch diese ganzen Innovationen und dass man es ja so ein bisschen verspielt alles machen kann. Also in unserer Hello Insight App machen wir genau das. Wir geben eben Scores, Werte aus, geben kleine Insights aus. Die Texte sehen aus wie so Instagram-Stories, so ganz konsumierbar, ganz kurz, bunt, irgendwie kleine Hacks und Tipps, sodass du merkst, okay, das ist was ich wirklich langfristig mal übernehmen kann, ohne mir ein Bein auszureißen. weil das ist ja immer das Problem, Behavior Change, Verhaltensänderung über eine lange Zeit, das versuchen ja schon viele Menschen gerade zu knacken.
Ja, und da geht es eigentlich, wenn du das spielerisch machst und Anreize setzt, das ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Und ich glaube auch, dass das Thema Prävention mehr an Bedeutung gewinnt oder mehr Beobachtung erfährt, dadurch, dass viel mehr Frauen jetzt in entscheidenden Positionen sind.
Oh ja, ja, das stimmt. Mhm. Total. Ich meine, da weiß man ja auch so, schon in der Familie ist es so, die Gesundheitsmanager sind, ne? Und ich glaube, da müssen wir nur aufpassen, dass natürlich auch Frauen jetzt im Kleinen auch auf sich gucken und nicht nur auf die Familie. Und natürlich, dass sie die Themen viel mehr platzieren als im Leadership-Bereich, also als Führungskraft oder eben, eben auch selber als Gründerin. Also das bemerke ich auch total und das finde ich auch total schön zu sehen. Und das alles nochmal, das ist mir auch sehr wichtig mit so einem positiven Twist, weil wir können ja so viel machen.
Super, das, also da bin ich voll auf deiner Linie. Wie ist es denn bei dir selbst? Wie kümmerst du dich um deine eigene Gesundheit? Und ja, wie gibst du dein Wissen weiter?
Ja, das passt ganz gut. Jetzt hatte ich gestern Abend einen Vortrag zum Thema Lebensstilmedizin, Lifestyle Medicine. Da habe ich eine Weiterbildung gemacht in England. Die sind da schon ein bisschen weiter. Da geht es halt genau um diese Säulen, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf, was ist mit Alkoholkonsum, also das natürlich zu reduzieren und auch positive Beziehungen, die man hat. Und da ging, war so der Titel der Aufhänger, Practice what you preach, ne? Also was kann man wirklich selber tun, jede und jeder. Und ich liebe dieses Konzept einfach, weil alles ineinander greift. Wenn du irgendwie Mittagessen machst und da irgendwie 2, 3 Hacks umsetzt, wie irgendwie Ballaststoffe, Gemüse vor dem Pasta-Gericht und danach eben deine Bewegung integrierst im Sinne von 10 Minuten spazieren gehen, dann verbindet sich das auf diese genau spielerhafte Art. Und das ist dieses, diese Verbindung von Habits, Habit-Stacking ist so ein Konzept, das ich sehr cool finde. Was ich schon immer mache, aber wirklich schon seit, schon seit Schulende der Schulzeit, schon Studienzeit, immer morgens habe ich so diese Routine, erstmal aufstehen, dann das Wichtigste, take your internal shower, ein Wasser trinken und dann einfach auf die Yogamatte. 10 bis 15 Minuten sind da für mich sowas von normal. Manchmal sind es 30, aber einfach in so einer Routine, das ist ganz klar, dass so der Tag startet. Und dann kann man da dann weitere Routinen dran knüpfen. Da muss man halt auch nicht so streng zu sich sein. Ich sage immer 80-20-Regel, wenn man unterwegs ist, geht das nicht immer alles so gut. Aber einfach in so einer Klarheit, das ist irgendwie was, was ich immer mache. Und dann liebe ich natürlich irgendwie gesunde, bunte Ernährung. Da lerne ich selbst auch durch diese ganze Blutzuckerthematik nochmal super dazu, noch neue Hacks zu integrieren. Und das ist was, was ich auch viel auf Social Media teile und wo wir auch total merken, das trifft auch einen Zeitgeist. Ne? Wie trinke ich meinen Kaffee? Was bedeutet denn jetzt mehr Protein und Fette? Wie kann ich das genau umsetzen, wenn ich vegan bin und so weiter? Also sehr, sehr kleinteilig teilweise, aber deswegen halt auch sehr umsetzungsstark.
Und das Allerwichtigste ist auch bei der mentalen Gesundheit anfangen, weil für mich ist mentale Gesundheit die Grundlage von allem. Weil wenn du, ich sag mal, du kannst noch so viel Sport treiben, wenn dein Geist nicht wach und fit ist, wird dir das auch nicht viel bringen, ja. Und da weise ich immer so ein bisschen drauf hin, dass es wirklich die Grundlage ist aller Gesundheit eigentlich. Und ich würde mir wünschen, dass, wie du es gesagt hast, dass es eher so ein holistischerer Ansatz ist, ne? Alles zu integrieren, zu verbinden. Das wäre eine schöne Sache.
Total. Ich meine, ich habe ja meine klinische Erfahrung ist ja so Psychosomatik und Psychotherapie. Also das hätte ich vielleicht nochmal betonen
müssen. Das wusste ich gar nicht. Aha.
Sehr gut. Genau, also absolut. Das alles soll ja auch darauf einzahlen. Ich habe ein ganz tolles neues Gebiet entdeckt, das jetzt im englischsprachigen Raum viel mehr noch aktiv ist, so Nutritional Psychiatry. Also wie wir eigentlich auch über so Ernährung wirklich auch bei Depressionen zum Beispiel beeinflussen können, wie da der Heilungsverlauf ist. Und ich gebe dir völlig recht und auch psychische Gesundheit, dieses ganze Self-Care oder wie wir es auch nennen wollen, das beginnt ja auch genauso im Kleinen. Sich Zeit für sich zu nehmen, ist ein Teil davon. Aber eben genau das, was du sagst, ne? Nicht dann jetzt wieder das nächste To-Do, Sport zum Stress zu lassen, sondern halt wirklich auch da nochmal innezuhalten und zu gucken, okay, ist das jetzt gerade wirklich was ich mir zumuten will oder brauche ich gerade einfach nur einen ganz ruhigen Spaziergang, um irgendwie mal meine Gedanken zu sortieren.
Jetzt ist es gerade bei Frauen so, ich diskutiere oft mit meinen Frauen, mit meinen Spitzenfrauen oder mit meinen Healthcare-Frauen darüber, dass gerade wir Frauen, die in solchen Positionen sind, Geschäftsführungspositionen im Start-up, Gründerinnen, Unternehmerinnen, gerade wir haben ja wahnsinnig viel Mental Load.
Oh ja.
Was würdest du da empfehlen?
Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich erstmal, das anzuerkennen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich total auch gesehen, jetzt allein von dieser biologischen Ebene. Frauen sind keine kleinen Männer, hört man so oft. Frauen sind einfach ganz andere Wesen als Männer. Und ich meine, jeder kennt das von, sei es von der Partnerschaft oder vom Umfeld, was uns Frauen da im Kopf rumturnt, Monkey Mind, das kann kein Mann sich vorstellen. Ne? Und dann hilft es, also ich finde, A, hilft es natürlich, A, zu akzeptieren und anzuerkennen und auch mal, für mich das Allerschwerste, Nein zu sagen. Ich finde, das ist auch eine ganz gute, gute Übung. Und total, ich meine, ich finde Psychotherapie super wirkvoll, aber man kann so viele Sachen davor machen, wenn man irgendwie eine gute Austauschperson hat, sei es in der Familie, ich telefoniere sehr häufig mit meiner Mutter, das ist immer wie so eine Mini-Intervention, man lässt einfach ab, man spricht sehr darüber, gut. Das kann mit einer guten Freundin sein. Also ich glaube, nicht unterschätzen, wie viel ein Austausch unter eben dann Frauen auch hilft, die das verstehen, die das nachfühlen, die auch mal froh sind, wenn man das äußert. Ne? Nicht in so einem destruktiven alle jammern rum, sondern eher so, geht's dir genauso und du kannst resonieren. Und dann hat jeder irgendwie auch coole Tipps und Hacks. Und ich glaube, das ist auch nochmal so dieses, du kannst ja viel besser, ne, Thema Abgrenzung, wenn jemand mir nach 2 Tagen erst antwortet und ich bin eigentlich gewöhnt, dass man sofort antwortet, dann denke ich erst so, und dann denke ich auch mal so, ach cool, die managt das total in ihrem Sinne und ist ja trotzdem zuverlässig. Also, dass man da auch wirklich einfach so Best Practices teilt.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir Frauen müssen oder dürfen mehr das Wissen teilen und dürfen uns sozusagen auch mehr gegenseitig unterstützen und mitnehmen. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, yes, da müssen wir hin. Das ist aber noch ein weiter Weg. Ich habe 10 Punkte, die ich jetzt mit dir nochmal ausführlich machen könnte. Das sollten wir auch unbedingt tun. Also wir werden uns treffen. Wir sind ja ohnehin verbunden über diverse Aktivitäten. Vielleicht, und das frage ich immer zuletzt im Podcast, hast du noch so 3 Hacks für die Frauen? Du hast ja schon ganz viel genannt. Und vielleicht ein Spruch, der dich begleitet oder ein Motto, ein Lebensmotto, das dich begleitet, das du den Frauen noch mitgeben möchtest und den Männern da draußen, die den Podcast auch hören.
Genau, die Männer dürfen natürlich auch. Ja, ein Spruch, der mich, also ich habe so ein paar, die mir immer wieder begegnen, aber was mir im Moment irgendwie, finde ich, in dieses Jahr so gut passt, so zum Start, war irgendwie dieses Go first, go positive and be constant in doing it. Also wirklich einfach mach es mit einem guten Vibe und wenn es Rückschläge gibt, geht's weiter. Aber irgendwie so diese Macht der kleinen, schönen, positiven Schritte. Also das finde ich super, super motivierend, das so zu hören. Und Hacks angeht, ich glaube, eins, weil es einfach so abgenutzt ist, ich liebe es immer über Eat the Rainbow zu sprechen, warum man immer 5 am Tag essen soll, vor allem mehr Gemüse als Obst. Das ist eigentlich total einleuchtend, wenn man sich überlegt, dass verschiedene Pflanzen, Farben, verschiedene Informationen für unseren Körper sind. Und diese bunten Informationen wollen wir möglichst vielfältig in den Tag bekommen. Also sozusagen, die Pflanzen sprechen zu uns und helfen uns, verschiedenste Phytonutrients dann eben reinzubekommen. Und deswegen macht es irgendwie so total Sinn, auch da auf Vielfalt zu achten. Das freut dann auch unseren Darm. Also das wäre so ein kleiner Food-Hack. Und ich möchte einfach nochmal auch den betonen zum Thema Bewegung nach dem Essen. Da reichen neue Studien, zeigen 2 Minuten aus. Mit Bewegung meine ich wirklich, also stehen ist schon mal besser als sitzen. Gehen wäre noch besser. Und da kann Hausarbeit genau dasselbe sein, wie mal kurz um den Block gehen, was weiß ich was. All das hilft für bessere Energie über den Tag. Das gibt nicht nur beim Mittagessen, sondern für jede Mahlzeit. Genau, also das ist so ein, jede Art von Muskelbewegung nach dem Essen ist top. Das kann man direkt merken, da fühlt man sich dann auch besser. Und was jetzt so unser großes Thema natürlich auch, nennen wir es mal Mindfulness und Psychologie angeht, da würde ich auch sowas wie Mikropausen und Mikroroutinen schauen. Einfach 30 Sekunden unbestimmt in die Ferne schauen kann schon sowas sein. Diese 4-7-8 Atemübung oder so ein The Physiological Sigh, wo man wirklich so 2-mal einatmet, 1-mal aus. Also wirklich so Sachen, die in 30 bis 40 Sekunden machbar sind, weil dann macht man es auch. Und das einfach mal auszuprobieren.